Für alle diejenigen, die auch schon an einem Impulstag waren, ich habe das schon zweimal gemacht, so Schweizreisen fast. Früher gab es den Nick Hartmann, der ist durch die Schweiz gewandert. Ich bin gefahren im Vorfeld dieser Tagung und ich bin an verschiedene Orte gegangen und habe verschiedene Menschen getroffen und habe mit ihnen über unser Motto, über das Impulstagsmotto des Aufblühens, Wiederaufblühens gesprochen und gefragt, wie sie in ihrer kirchlichen Realität das erleben oder wo es Ansätze dafür gibt. Es gäbe so viele Orte, die man besuchen könnte und jeder von ihnen wahrscheinlich auch, jede könnte vielleicht irgendwo etwas dazu sagen. Es sind aber Einzelne, die wir halt so quasi kuratiert haben, ausgesucht haben, weil wir gedacht haben, es wäre spannend, aus ganz unterschiedlichen Realitäten etwas zu sehen, zu hören. Und so möchte ich Sie jetzt alle mitnehmen auf eine Reise. Es sind 4 Stationen, die wir miteinander angehen und wo wir Menschen und Situationen, Realitäten kennenlernen können. Wir haben heute schon oft davon gehört, weil es eine Verbindung zum heutigen Tag gibt, nämlich die heilige Viborada. Abdurban hat sie uns vorgestellt, hat in St. Gallen gelebt. Ich habe eine Schweizer Karte mitgebracht, da bin ich hingefahren. Die heilige Viborada hat heute, vor 1100 Jahren, den Tod ist zu Tode gekommen. Sie wurde nämlich umgebracht am 2. Mai 926. Viborada war in St. Gallen und sie war eigentlich eine wohlhabende Frau. Sie stammte aus gutem Haus und sie hatte aber eine Berufung gespürt in sich, dass sie als Inklusin leben soll. Inklusin, eine sperrige Sache, wir werden nachher noch mehr darüber hören. Und sie hat sich in St. Gallen an eine Kirchenmauer gemauert. Sie hat sich einmauern lassen in eine Zelle, die direkt an eine Kirche in St. Gallen ist. Und sie hat dort 10 Jahre als Inklusin gelebt und hat dann später den Tod gefunden, als die Stadt überfallen wurde von den Ungarn. Und sie hat das aber gewusst, ein kleiner Spoiler. Sie hatte nämlich eine Vision vorher und hat alle Leute in der Stadt gewarnt, auch den Abt des Klosters, und die konnten fliehen, sie ist aber geblieben. Wir haben eine Bildaufnahme von damals, es gab damals schon gute Fotografen. Nein, das ist so eine Darstellung. Die heilige Viborada in ihrer Zelle, 12 Quadratmeter, an der Kirche St. Mangen, St. Magnus, und hinten sehen wir die kleine Stadt St. Gallen und vor allem das Kloster der Benediktinergemeinschaft. Jetzt gibt es sowas wie ein Aufblühen. Wir sind nämlich nach St. Gallen gefahren und ich habe dort eine Frau getroffen und interviewt, die dazu beigetragen hat, dass diese Viborada in den letzten Jahren wieder ein bisschen aufblühen konnte. Weil, wir werden es hören, man hat sie fast vergessen, fast niemand hat mehr gewusst, dass es diese Frau gab. Vielleicht auch, weil es eine sehr sperrige Geschichte ist. Ich möchte noch einen kurzen Einschub machen, bevor ich weiterfahre. Der Name Viborada gibt es in der Schweiz genau 2-mal. 2 Frauen haben diesen Namen und wir haben eine davon unter uns. Ich habe sie gefragt, ob ich darauf hinweisen darf. Vielleicht kurz die Hand hochhalten. Sie hat heute Namenstag, alles Gute zum Namenstag. Und es gäbe noch eine Ordensschwester im Kloster Ingenbohl, die auch den Namen trägt. Aber das zeigt auch, dieser Name ist nicht sehr verbreitet und wahrscheinlich auch, weil eben die Frau ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ich bin also nach St. Gallen gefahren und habe Hildegard Eppli besucht. Sie hat dazu beigetragen, sie ist in der Bistumsleitung im Bistum St. Gallen, im Pastoralamt arbeitet sie. Und sie hatte sozusagen eine Erfahrung mit Viborada, weil sie hat sie selber entdeckt, sie kannte sie nicht. Und sie erzählt, wie das gekommen ist, wie sie zum ersten Mal von der heiligen Viborada gehört hat.
Wir hatten Bistumsjubiläen, so 2009 bis 2012 herum. Und da wurde ich von jemandem aus der Bistumsleitung gefragt, ob ich irgendetwas zu Viborada schreiben würde. Und ich habe gesagt, Viborada was? Viborada wer? Ich war damals schon seit 15 Jahren kirchliche Mitarbeiterin im Bistum St. Gallen. Und dann habe ich zum ersten Mal den historischen Roman über Viborada von Dagmar Schifferle gelesen und habe dann diesen Satz schreiben können.
Sie hat diesen Satz geschrieben und hat dann infolgedessen sich immer mehr auseinandergesetzt mit der heiligen Viborada. Und sie hat mir gesagt, sie hatte wie einen Blitzgedanken, eine Eingebung vielleicht, wo sie gesagt hat, man müsste doch diese Frau heute neu reflektieren, ins Gespräch bringen. Und sie hat dann mit anderen zusammen ein Projekt gestartet, das Viborada-Projekt, das ursprünglich nur für ein Jahr gedacht war, um eben diese Heilige sozusagen zu thematisieren. Ich habe Hildegard Eppli gefragt, sahen Sie sofort, dass Viborada heute für die heutige Zeit eine Relevanz hat?
Wir reihen sie so ein in die Tradition der Wüstenmönche in ihrer Lebensform. Da hat es ja auch so außergewöhnliche Geschichten gegeben mit den Säulenstehern, mit diesen nicht nachvollziehbaren Biografien. Und da sehen wir sie auch. Und ja, der Abt von St. Gallen hat dann gesagt, ja, wenn du Inklusin werden willst, musst du dich prüfen lassen, ein Noviziat. Und das hat sie gemacht. 4 Jahre lang war sie in St. Georgen, das ist oberhalb von St. Gallen, hat sie mit ihren 2 Mägden, Kebeni und Bertera, das sind sogar die Namen von diesen Mägden überliefert, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, hat sie 4 Jahre gelebt, sich geprüft in dieser strengen Form des Stundengebets, benediktinischen Stundengebets. Und dann am Pfingsten 916 wurde sie hier bei dieser Kirche St. Mangen, das heißt St. Magnus eigentlich, wurde sie eingeschlossen. Ihre Zelle hatte keine Türe, 2 Fenster, 1 zur Welt und 1 zur Kirche, und hat da 10 Jahre gelebt, bis sie am 1. Mai 926 von den Ungarn, die St. Gallen überfallen haben, erschlagen wurde. Danach ist St. Mangen zu einem Wallfahrtsort geworden, Viborada-Wallfahrtsort. Es gab Inklusinen bis zur Reformation. Und dann mit dem Bildersturm ist der Altar mit den Viborada-Reliquien in die Umgebung verteilt worden, die Wallfahrt streng unterbunden. Und seither ist diese erste Märtyrerin, diese erste heilig gesprochene Frau der Kirche überhaupt, also erste offiziell heilig gesprochene Frau der Kirche, die gerät immer wieder in Vergessenheit. Und deshalb hat es jetzt das Viborada-Projekt gebraucht.
Und dieses Viborada-Projekt bestand vor allem daraus, dass man diese Zelle, die ja nicht mehr existiert hat, nachgebaut hat.
Effektiv habe ich es damals beim Blitzgedanken noch gar nicht gesehen, sondern ich bin diesem Blitzgedanken nachgegangen im Sinne von, wenn wir heute über diese Frau schreiben, sollten wir uns ihr annähern über ihre Lebensform, sollten wir uns zumindest zeitweise mal einschließen lassen, freiwillig. Und über dieses Einschließen lassen, ich war ja selber eine Woche dann eingeschlossen hier in dieser Zelle, da geschieht dann schon was, weil das ist eine Erfahrung, die niemand von uns hat. Wir sind uns gewohnt, in Exerzitien oder in die Wüste zu gehen, aber eine Woche lang sich einschließen lassen und sich total abhängig machen von der Versorgung von außen, das ist eine neue Geschichte. Und im Zuge dieses Experiment, dieser leiblichen Erfahrung, also Schreiben ist eine Kopfsache, oder? Aber hier macht man eine leibliche Erfahrung. Und und dadurch möchte ich heute sagen, ist die Viborada für uns aufgestanden. Haben wir ihr Raum gegeben, dass sie Luft bekommt, dass ihre Geschichte die Chance bekommt, neu gelesen zu werden.
sind seither ganz viele Personen in dieser Zelle gewesen und das Projekt wurde auch über weitere Jahre bis heute, bis 2026 zu diesem Jubiläum hin erweitert.
Eine Kollegin vom Projekt von mir sagt, Viborada ist wie eine Disco-Kugel. Sie hat so viele Facetten und die strahlen alle in unsere Zeit zurück. Also es ist total interessant, was jetzt in diesen 7 Jahren durch diese Zelle und um diese Frau herum geschehen ist, entstanden ist. Der Aufstand der Viborada hat stattgefunden.
Ich habe einige Bilder mitgebracht, dass ihr das noch besser seht. Das ist eben jetzt diese neu gebaute Zelle an dieser Kirche. So sieht das innen aus. Das ist wirklich sehr eng, aber man kann da schon sein. Und es gibt eben, wie es erwähnt wurde, 2 Fenster. Ein Fenster zur Welt hinaus und ein Fenster zur Kirche hinein, so wie das auch bei Viborada war. Kürzlich war auch Bischof Beat, der gestern hier war, ein Tag in dieser Zelle drin und hat dort mit den Menschen, die vorbeigekommen sind, gesprochen. Aber es gab ein Problem.
Also das erste brisante Detail, da geht es jetzt noch gar nicht um die Jahre, sondern das ist ja eine reformierte Kirche, St. Mangen. Und wir wollten eine Zelle mit einem Fenster in die Kirche und einem Fenster in die Welt, wie Viborada. Und wir durften eine reformierte Kirche aufbohren für das Fenster für eine heute jetzt katholische Heilige. Also es ist ein ökumenisches Projekt und das finde ich eben auch so total überraschend gut gelungen, dass die Reformierten sagen, ja, das ist eine gemeinsame Frau in unserer Stadtgeschichte.
Hier sehen wir das Logo von diesem Viborada-Projekt und wir sehen, die St. Galler Kirchen tragen das gemeinsam. Das Projekt Viborada ist also auch im Kontext von Covid entstanden oder ausgerechnet in dieser Zeit, wo sich quasi eine ganze Gesellschaft in gewisser Weise einschließen lassen musste, nicht so radikal natürlich, wie die Viborada das gemacht hat, aber es war eine spezielle Dynamik.
Ja, und unser Projekt war auf 1 Jahr angelegt. 2021 haben wir gesagt, das machen wir 1 Jahr und dann bauen wir die Zelle zurück. Und so waren auch die ganzen Auflagen, Denkmalschutz, Baubewilligung, Feuerpolizei, weiß nicht was. Und nach diesem Jahr war klar, das Projekt hat eine solche Resonanz ausgelöst. Und dann entschied sich dieses ökumenische Team, wir machen weiter bis 2026 und jetzt sind wir seit 7 Jahren dran.
Was ist alles entstanden?
Also mal eben die mediale Aufmerksamkeit ist enorm. Ich glaube, in diesem Jahr sind es schon bald 100 Berichte, oder vielleicht ist es übertrieben, aber es geht in diese Richtung. Es gibt jedes Jahr ein Kunstprojekt. Wir fragen immer eine Künstlerin an, etwas zu machen. Das findet dann im Mai statt. Es gibt jedes Jahr diese 5 Personen, die sich für je eine Woche einschließen lassen und dann auch versorgt werden. Das ist dann ein riesiges Projekt mit Freiwilligen. Es gibt in dieser Zeit einen Stationenweg rund um die Kirche. Es gab Bücher. Die Viborada-Viten wurden neu aufgelegt, als Reklamheft herausgegeben. Es gibt Lieder. Jetzt haben wir gerade ein Lied von Helge Burggrabe zu Viborada bekommen. Es gibt Unterlagen für die Schule, jetzt für das Jubiläum sogar nochmals neue Schulunterlagen.
Und es wurde ein neuer Steg, der gleich neben dieser Kirche von der Stadt gebaut wurde, in Viborada-Steg getauft. Und ihr seht da auch, das ist eine vielbefahrene Straße nebenan, das hören wir auch im Video. Also das ist nicht mehr ganz so außerhalb der Stadt wie vor 1100 Jahren. Das Projekt hat sehr viel ausgelöst, doch was hat es in Hildegard Eppli ausgelöst?
Es ist etwas ganz Einfaches und ich erzähle es dir über eine kleine Geschichte. Ich war, wie gesagt, eine Woche eingeschlossen und nachdem ich wieder draußen war, begegnete ich einer Freundin, die war nicht zu Besuch, aber sie ist im Team, im ökumenischen Viborada-Team. Wir trafen uns und sie sagte, Hildegard, ich will, dass du immer in dieser Zelle bleibst. Und ich sage, Judith, was hast du jetzt gerade gesagt? Und dann im Gespräch hat sie mir gesagt, ja, weißt du, du warst in dieser Woche die Person, die einzige Person von ganz St. Gallen, von der ich wusste, die ist da. Auch wenn ich sie nicht brauche, nicht besuche, ich weiß, sie ist da. Und da ist mir sehr vieles aufgegangen über die Kraft dieser Frau, dieser Lebensform. Die hat für eine Stadt 10 Jahre lang das Dasein gelebt. Niemand anderer war so zugänglich, so niederschwellig über ein Fenster wie sie, wo man einfach reden konnte oder auch nicht reden konnte, Hallo rufen konnte, man wusste, die ist da und das ist so etwas Starkes für unsere Gesellschaft, so etwas Wichtiges, das Dasein. Ist ja auch nichts Neues. Wir sagen, die Klöster sind da, ja, aber diese Niederschwelligkeit wie Viborada, das gibt es eben nicht. Ohne Termin, ohne etwas bezahlen zu müssen, ja, ohne Thema. Einfach so, jemand ist da. Das hat uns dann, oder mich, an den ersten Namen, der Gott selber sich gibt, erinnert, die Mose-Geschichte. Ich bin der, ich bin da. Gottes Qualität.
Dank dem Viborada-Projekt ist also in den letzten 7 Jahren eine fast schon vergessene Heilige sozusagen für unsere Zeit wieder zugänglich gemacht worden, aufgeblüht, in Erinnerung gebracht worden. Ich habe Hildegard Eppli gefragt, was ihre Learnings sind aus diesen Erfahrungen der letzten 7 Jahre und was sie uns sagen würde, wenn wir auch einmal einen Blitzgedanken haben.
Blitzgedanken ernst nehmen, ihnen nachgehen. Und wenn sich die Türen öffnen, mitgehen, nicht wissen, wohin es führt, wie lange es dauert und keine Angst haben, Geld zu suchen. Wir brauchten für diese Zelle, soll ich es sagen, über 100.000 Franken. Da haben einige gesagt, ja, spinnen die für eine Zelle. Aber jetzt hat sie 6 Jahre gedient, oder? Für was geben wir sonst auch schnell 100.000 Franken aus? Also keine Angst vor Geld ist wichtig. Und dann, jetzt in unserem Fall, wir werden die Zelle nächstes Jahr zurückbauen, Projekte auch selber wieder abschließen. Nichts für die Ewigkeit planen, keine neue Volkskirche erfinden müssen, sondern jetzt ist da etwas, da ist Kraft drin. Unsere Sitzungen sind ja immer ein Highlight. Wenn wir Sitzungen haben im Viborada-Projekt, da wo Kraft drin ist, wo Ideen ja, miteinander spielen, da mitgehen und sich hingeben.
Man muss noch ergänzen, dass Hildegard Eppli ihr ganzes Engagement in diesem Projekt ehrenamtlich leistet und nicht als Teil ihrer Aufgabe in der Diözese. Und da ist sehr viel Engagement dahinter gewesen in den letzten 7 Jahren. Ich habe sie deswegen gefragt, was können wir in unserer Zeit von einer Frau wie Viborada lernen?
Es ist das Nachdenken darüber, was heißt abhängig sein und was heißt denn frei sein. Und wir haben mit Viborada entdeckt, dass diese Frau sich selber Grenzen gesetzt hat, über das sich einschließen lassen, 12 Quadratmeter. Dass diese Frau aber eine tief freie Frau war. Sehr aufmerksam auf das Weltgeschehen, die war ja auch nicht weltfremd, so nah am Weltgeschehen wie sie war ja sonst niemand in dieser Stadt. Da sind alle Infos zusammengekommen, das habe ich in meiner Woche erlebt. Keine Zeitung, kein Radio, nichts und ich habe alles erfahren. Auch das, was in China in jener Woche war, unglaublich. Also sich selber Grenzen setzen, das ist ein Potenzial, aus dem Freiheit erwachsen kann. Bei ihr ist es so. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken.
Und es lohnt sich, über Viborada weiter nachzudenken. Wir danken Hildegard Eppli für diesen kurzen Einblick. Und ich denke, wir können ihr von hier nach St. Gallen einen Applaus geben. Auf unserer Schweizer Reise verlassen wir St. Gallen und fahren weiter nach Chur. Ich bin dahin gegangen. Ihr seht das hier, die Landkarte für alle, die Schweiz nicht so gut kennen. Und zwar habe ich einen Besuch gemacht bei einer ganz anderen kirchlichen Realität, die dort existiert, im Kanton Graubünden. Gonzen, habe ich gelernt, das ist eine Region dort, und Liechtenstein. Und zwar ist das die kroatische Mission. Ich habe Mario und Anica von HKM, ich kann leider nicht so gut Kroatisch, aber es heißt Hrvatski, Katolicki, Misionicki oder so, getroffen. Weil die erleben seit einigen Jahren jetzt auch, so seit Corona, haben sie mir gesagt, dass vieles aufblüht. Aber ich habe gedacht, sie sollten sich doch selber kurz vorstellen.
Hvala se Marija. Mein Name ist Anca Kutleša. Ich komme aus Chur, ursprünglich aus Kroatien. Bin Vizepräsidentin von der kroatischen Mission in Graubünden. Bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder. Bin jetzt da dabei seit sicher 8 Jahren. Wir machen sehr viel. Meine Hobbys, ja, nebst der Familie, ist eigentlich das zweitgrößte Hobby, das ich habe.
Ja, hallo. Hvala mi se Marija. Pozdrav svima. Ich bin Mario Matković. Ich bin der Präsident der katholisch-kroatischen Mission Graubünden. Ich komme ursprünglich aus Kroatien und bin da in der Schweiz aufgewachsen. Ich bin Familienvater von 3 Kindern und bin auch jetzt schon ein paar Jahre bei der Mission und ja.
Und es ist eine sehr große Region, die Sie da eigentlich betreuen. Und Sie verstehen sich wie eine große Pfarrei. Ich habe gefragt, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Menschen gehören so zum aktiven Teil eurer Gemeinde?
Also hier sind, also wir haben sehr viele Familien eben verteilt auf die ganze Region. Also immer Anfangs Januar, wenn die Familiensegnungen stattfinden, da können sich die Familien anmelden und da haben wir, wie viel hatten wir jetzt das letzte Mal?
240 Familien.
240 Familien, also dann kann man das hochrechnen. Klar, das sind auch vielleicht so Paare, Einzelpersonen, Familien. Also ja, kann man vielleicht mal 2, mal 3 rechnen und das ist dann wirklich die Gemeinde, die dahinter steht.
Speziell an dieser Missionsgemeinde ist auch, dass sie nicht nur sich versteht als eine kroatische Kulturgemeinde, wie viele Missionsgemeinden sich vielleicht für ihre Kultur verstehen, sondern ganz bewusst in den letzten Jahren auch angefangen haben, zum Beispiel deutschsprachige Angebote zu schaffen und auch Menschen einzuladen, die eben nicht einen kroatischen Hintergrund haben. Ich habe gefragt, warum macht ihr das?
Wir leben da. Also die meisten sind hier auch auf die Welt gekommen, sind hier geboren, aufgewachsen. Wir fühlen uns, also wir sind hier eigentlich auch zu Hause. Und dann, wir haben sehr viel mit Schweizern zu tun, natürlich. Wir wohnen alle da. Und das führt es eigentlich, und das macht es auch einfacher, dass wir dann auch wirklich miteinander sind und miteinander etwas machen, weil schlussendlich Gott ist der gleiche, die Kirche ist die gleiche, das Evangelium ist gleich, ob jetzt auf Deutsch oder auf Kroatisch, und das kann man nicht anders erzählen. Also es ist das Gleiche und darum sehen wir eigentlich aus unserer Sicht ja gar kein Problem, es nicht zusammen zu machen, für alle zu öffnen, weil ja, wenn das jemand organisiert, finde ich es eigentlich nur schön, dass man sich auch, ja, dass es für alle offen ist. Also die Türen sind immer offen.
Besonders mit einer Veranstaltung, die heißt, ich kann eben kein Kroatisch, TB Djedam, das heißt übersetzt, mich dürstet. Das ist ein eintägiger Glaubensanlass, den die kroatische Mission in Landquart letztes Jahr durchgeführt hat und dieses Jahr wieder. Ich zeige mal ein paar Bilder von letztem Jahr. Das war eben in Landquart, in einer großen Halle, mit einem Gottesdienst mit Bischof Joseph Maria Bonmain. Es war auch eine Fatima-Statue von Ave Maria. Ich glaube, die Vertreter von Ave Maria sind auch hier, sei dort dabei gewesen. Wir sehen hier auch noch eine der vorher, oder eine, das ist die Anica, genau. Es gab Konzerte. Und diese Veranstaltung findet auch dieses Jahr wieder statt. Es ist ein generationenübergreifender Anlass und ihr seht, da hatten sehr viele Leute teilgenommen. Und der findet am 30.05., also schon bald, in der Stadthalle in Chur statt. Und ich kann euch sagen, das ist eine noch größere Halle als die in Landquart. Das ist nämlich eine Riesenhalle. Und Mario erzählt ein bisschen, was genau am 30. Mai passieren wird, was sie da machen und warum.
So, wir haben so 1200 Sitzplätze und plus noch etwa 400 Stehplätze. Und jetzt haben wir so 1000 Tickets Sitzplätze schon verkauft. Und momentan, ja, 30. Mai findet das statt und würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn auch noch mehr Schweizer dabei wären, weil das ist genau so, dass es ist zweisprachig. Es ist auf Deutsch und auf Kroatisch. Und wenn etwas auf Kroatisch stattfindet, wir haben direkt einen Übersetzer geholt. Das heißt, die wird das direkt übersetzt. Oder? Man bekommt so Kopfhörer und wird das Ganze auf Deutsch übersetzt.
Sie sehen schon, hier kommt noch ein Video. Genau. Die kroatische Mission erlebt eben in den letzten Jahren ein starkes Wiederaufblühen. Wie ist das eigentlich gekommen? Das wollte ich wissen.
Also in unserer Gemeinde hier in der Mission, also das Aufblühen oder Wiederaufblühen hat eigentlich in der Corona-Zeit stattgefunden. Also dort hat das Ganze so ein bisschen gestartet. Und dann, das hat der damalige Pfarrer, der da war, er hat das angefangen, auch mehr die Jugendlichen einzubinden und. Und dann kam der Pfarrerwechsel und unser Pater Zlatko, der ist voll Energie und jung und der macht und tut und man muss irgendwie einfach mitmachen, weil auch wenn man sagt nein, das heißt er doch. Also da gibt es keine Widerrede. Ja, und dann hat sich so alles eingespielt eigentlich. Ja. Und wir müssen jetzt dran glauben.
Ja, ihr seht, das ist auch ein bisschen ironisch gemeint. Die machen einen sehr zufriedenen Eindruck mit ihrem Engagement. Ich glaube nicht, dass er da mit der Peitsche hinter ihnen hergeht. Was ist das Erfolgsgeheimnis? Nur der gute Pfarrer oder sind es vielleicht doch auch Sie, die vielen aktiven Pfarrgemeinderäte, von denen es mit allen, die irgendeinen Dienst übernehmen, über 60 gibt?
Weil man braucht immer zwei Seiten. Man braucht auch einen Pfarrer und Mitglieder, wo das zusammen etwas auf die Beine stellen, weil sonst wird das nichts. Also wenn einer eine Seite blockiert oder nicht funktioniert, dann wird es schwierig. So muss man für beide Seiten etwas Positives nehmen und vorwärts gehen. Ja.
Mario und Anica haben mir auch erzählt, neben der Kamera, wie viel sie an Stundeneinsätze geben für diese kroatische Mission. Das ist unglaublich. Ich habe sie gefragt, was ist ihr Antrieb dafür?
Ja, für mich auf jeden Fall persönlich, auch wegen der Religion, wegen der katholischen Religion, für Gott, für unsere Gemeinschaft, für die Kirche hier in der Schweiz, die Jugendlichen, die dabei sind. Also das ist mein Antrieb. Also wirklich die Jugendlichen, vor allem als Familienvater, wollte ich nie irgendwie, dass meine Kinder einfach nicht merken, hey, wir sind katholisch, wir sind hier und dass sie das, den Glauben langsam verlieren. Sondern will ich ihnen zeigen, durch meine Arbeit, durch meine Tätigkeit hier, dass es auch etwas, wenn man leistet, dass man etwas auf die Beine stellt. Und wir haben wirklich da in den letzten paar Jahren so eine Aufblühen gehabt bei den Jugendlichen und bei unserer Gemeinschaft hier. Und das ist ein Wahnsinn. Also für mich, das macht mir richtig Freude.
Gibt es noch ein Erfolgsgeheimnis?
Alles, was man erreicht, haben wir durch Gebete erreicht. Also wirklich durch Gebete, dass wir gebetet haben, 9-tägige Gebete. Und dann wirklich wollen wir das machen, Gott. Und dann die ganze Gemeinschaft dabei war. Und nur Gebet, Gott. Und es funktioniert.
Kann man sich merken, nur Gebet und Gott und funktioniert. Sie haben mir noch erzählt, dass Sie für nächstes Jahr diesen Anlass bereits wieder planen. Sie machen übrigens noch ganz viele andere Sachen, darüber konnten wir jetzt gar nicht in der Kürze sprechen. Und das ist die neu gebaute Halle in Chur, die gerade gebaut wird, offenbar. Areon, die haben Sie schon reserviert. Und das wird dann nächstes Jahr also weitergehen und weiter aufblühen. Also ich denke, wir geben auch diesen beiden einen Applaus, Anschub für diese Visionen. Jetzt machen wir einen Ortswechsel, aber nur vermeintlich. Und zwar habe ich hier ein Bild. Wer kennt diese Kirche? Wer weiß es? Rotenturm, genau. Da gehen wir aber nur kurz hin, weil ich war dort eingeladen vor einigen Wochen an einem Abend der Pfarrei, wo man alle, die in der Pfarrei verantwortlich sind oder ein Engagement haben, und es sind etwa 60, 70 gekommen, eingeladen wurden. Und zwar zum Anlass des 250-jährigen Pfarreijubiläums. Und der dortige Pfarrer, der hat an diesem Abend mehrfach gesagt, wie glücklich und dankbar er sei, in so einer lebendigen Pfarrei sein zu dürfen. Mehrfach. Er hat es nicht nur gesagt, weil all diese Vertreter da waren, da bin ich sicher, er hat das wirklich so gemeint. Und er hat dann mehrfach auch betont, dass er eigentlich erst seit kurzer Zeit da ist, seit, glaube ich, 3 Jahren oder so, und dass er gar nichts dazu beigetragen habe, sondern dass das vor allem sein Vorgänger und die Vorgänger vorher waren, die eine funktionierende Pfarrei hinterlassen haben und eine, die eben auch lebendig ist. Und das hat mich veranlasst, eben mit diesem Pfarrer reden zu gehen, der jetzt nicht mehr dort ist, der aber 12 Jahre in diesem Schweizer Dorf war und heute, seit letztem Sommer, wieder eine neue Pfarrstelle übernommen hat, und zwar in Chur, also nicht weit gereist von der kroatischen Mission. Hier ist Chur. Und zwar ist der Pfarrer Erich Kamenzind, der übrigens auch hier war in diesen Tagen, ich glaube aber nur immer am Morgen, oder ist er jetzt hier? Nein, er hat gesagt, er kann eben nicht da sein, ich glaube, er ist geflüchtet vor der Präsentation. Er ist jetzt Neupfarrer in dieser Stadtpfarrei in Chur, die Erlöserpfarrei. Ich habe ihn gefragt, was ist das für eine Pfarrei, wo sind Sie hier gelandet, Pfarrer Erich Kamenzind?
Ja, sind wir hier in einer der 3 Pfarreien, die in Chur sind, in der Stadt Chur. Chur insgesamt mit etwa 15.000 Katholiken, 6.000 davon hier in der Erlöserpfarrei, ist die größte dieser 3 Pfarreien und für mich eine tolle neue Herausforderung, nach eher 3 kleinen Landpfarreien jetzt hier in einer Stadtpfarrei tätig sein zu dürfen. Ich würde sagen, es ist eine lebendige Pfarrei, die immer gut geführt wurde durch die Jahre, vor allem die letzten Jahre. Das heißt, es sind viele Mitarbeiter hier, die sehr engagiert mitmachen. Aber es ist auch eine Pfarrei, die die vielfältigen Herausforderungen kennt, die alle Pfarreien kennen, dass eher ein Rückgang in der aktiven Beteiligung festzustellen ist. Viele Kirchenaustritte auch. Und natürlich auch viele Mutationen. Leute kommen, Leute gehen. Das ist manchmal eine Schwierigkeit, weil man die Leute weniger vielleicht an die Pfarrei binden kann. Auf der anderen Seite auch eine Chance, weil man immer wieder neue Leute auch ansprechen kann. Allerdings auch eine Pfarrei, muss ich sagen, die schwierige Vergangenheitszeiten auch erlebt hat. In Bezug auf Missbrauch und so. Und das, da ist auch vieles an Vertrauen aufs Spiel gesetzt worden. Das ist auch so ein Rucksack, den ich hier mittrage von der Pfarrei.
Wie kamen Sie auf die Idee, nach Chur zu gehen?
Ich würde sagen, das war nicht meine Idee, sondern die Idee Gottes. Also eigentlich wäre ich sehr gerne in Rotenturm geblieben, es hat mir dort an nichts gefehlt. Es war eine sehr schöne Zeit. Aber ich habe einfach innerlich gespürt, dass es, glaube ich, gut ist für einen Wechsel. Und dass es mir gefallen hat in Rotenturm, war für mich eigentlich ein Zeichen, dass es wirklich Gott ist, der ruft zu einer neuen Aufgabe, dass es nicht aus einem Impuls kommt, einer Flucht so quasi, weil es einem nicht mehr gefällt. Sondern habe ich wirklich gespürt, ich glaube, es ist gut für mich, es ist gut für die Pfarrei. Und im Nachhinein kann ich das nur bestätigen, es war gut für die Pfarrei. Und es war auch gut für mich, es ist einfach gut weitergegangen in Rotenturm. Und auch für mich ist es sehr stimmig weitergegangen.
Was sind denn nun die Unterschiede, die Sie angetroffen haben zwischen Ihrer Pfarrei vorher auf dem Land und jetzt in der Stadt?
Der Unterschied ist vielleicht nicht so groß, wie ich es mir vorgestellt habe. vielleicht wie es auch in einer Stadtpfarrei jetzt in Zürich oder so, in einer wirklich grossen Stadt der Fall wäre. Also die Leute von Chur sagen selber, Chur ist eigentlich auch nur ein grosses Dorf. Also man kennt sich auch und es wird geredet und so. Und viele Traditionen, die da sind. Und, aber sicher ist der Unterschied vor allem dort auch spürbar, dass eben viele Wechsel sind in der Pfarrei. Also es kommen immer wieder neue Leute dazu, Leute gehen weg. Und man kann viel mehr Leute auch neu ansprechen. Ich denke immer, auf dem Land ist die Hürde viel größer für jemanden, der von der Pfarrei weg ist, von der Kirche weg ist, diesen Schritt wieder zu machen, hinein in die Gemeinde, in die Pfarrei. Das braucht in einer kleinen Pfarrei fast schon ein bisschen Märtyrerblut, weil dann halt geredet wird und so. Also der Schritt ist viel schwieriger und hier ist alles viel anonymer. Der Schritt ist viel einfacher, so die Leute anzusprechen und vielleicht wieder zu gewinnen, wo man dann auch Ideen entwickeln kann. Wo wir sicher auch Ideen entwickeln möchten, wie man Leute wieder auch ansprechen kann für den Glauben. Es ist wahrscheinlich schon so, man lebt weniger aus der kirchlichen Tradition. Es gibt weniger kirchliche Traditionen, also all die großen Feiertage, Maria Himmelfahrt, Fronleichnam mit den Prozessionen und all diese Sachen, die gibt es hier nicht. Aber es ist natürlich auch die Chance, weil die Leute, die dabei sind, weniger alleine aus der Tradition leben, sondern wirklich eher dann auch aus einer inneren Überzeugung dabei sind. Und das ist natürlich schon auch etwas sehr Schönes, etwas sehr Dankbares, so mit den Menschen unterwegs zu sein. Tradition auf dem Land hat etwas sehr Schönes, ist etwas Wundervolles. Ich sage immer, die Tradition ist so ein bisschen wie das Gefäß. Aber das Gefäß braucht einen Inhalt. Und wenn es nur noch Gefäß ist, dann macht es irgendwie auch keinen Sinn oder es hat keine Zukunft. Das heißt, es geht irgendwie darum, versuchen, das Gefäß schön zu gestalten, aber es dann eben auch mit Inhalt zu füllen. Und das scheint mir ein bisschen einfacher in städtischen Verhältnissen.
Ich habe ihn gefragt, mit was für Ansätzen er jetzt nun nach Chur in diese neue Aufgabe herangegangen ist.
So nach drei Pfarreiwechseln oder mit Vikariat vier Pfarreiwechseln habe ich ein bisschen gelernt, weniger mit eigenen Visionen zu kommen, respektiv mehr Visionen für das eigene Leben zu entwickeln. Ich will damit sagen, in die Pfarrei zu gehen, weniger etwas von der Pfarrei zu erwarten, wie die Pfarrei sein sollte oder in welche, wo die Pfarrei zu stehen kommen sollte, sondern mehr die Vision auf sich selber zu richten und einfach zu versuchen, in dieser Nachfolge Christi zu leben, authentisch zu leben und nicht Erwartungen an die Pfarrei zu stellen. Es ist so eigentlich ein Grundkonzept, finde ich, ein biblisches Grundkonzept von der Berufung, dass Jesus zuerst Menschen beruft, die er eigentlich, er sagt, bei sich haben wollte und die er dann aussenden wollte. Und ich glaube, die erste Aufgabe für uns Seelsorger, in welchem Bereich auch immer wir tätig sind, ist selber in dieser Beziehung mit Jesus zu leben, damit viel mehr er auch wirken kann. Und dann aus dieser Beziehung heraus in die Pfarrei hineinzuwirken. Und dann würde ich sagen, das Zweite, zu versuchen, auch bei den engen Mitarbeitern diese Haltung sie dazu zu bringen, diese Haltung immer mehr zu verinnerlichen, dass sie all das, was sie tun, die vielfältigen Dienste, aus dieser Beziehung mit Jesus Christus tun.
Jetzt ist er abgehackt. Ich mache weiter. Und zwar gibt es, hat er jetzt noch erzählt, dass er in seiner Zwischenzeit ein Sabbatical gemacht hat. Und zwar ging er dort für ein halbes Jahr nach Baltimore in eine Pfarrei, die bekannt ist. Es gibt auch ein Buch darüber. Das Buch heißt Rebuild. Die, eine katholische Pfarrei, die aufgeblüht ist und sehr inspirierend wirkt. Und Pfarrer Erich war eben dort und hat einfach in dieser Pfarrei mitgelebt, auch in Gastfamilien gewohnt und hat teilgenommen am Pfarreileben und hat sich inspirieren lassen. Und ich habe gefragt, ob er jetzt so Prinzipien oder Pfeiler aus dieser amerikanischen Zeit mitgenommen habe, die er umsetzen möchte.
Also es gibt wie einen inneren Bereich, den habe ich eigentlich schon gesagt. Der innere Bereich ist der, dass wir im Team versuchen, Leute zu sein, die in der Beziehung mit Jesus Christus leben.
Das hat er gesagt, jetzt kommt es
gleich. Also was sicher so Pfeiler sind, wo wir versuchen dann zu arbeiten, sind die Alpha-Life-Kurse, dass wir da irgendwo mal einen Beginn versuchen, wo man Leute einladen kann, wo die Hürde auch nicht so groß ist, jetzt gleich in die Heilige Messe zum Gottesdienst zu gehen, sondern einfach mal sich mit dem Glauben wieder zu befassen. Das scheint mir ein Element, wo man Leute erreichen kann. Wir haben schon versucht, so mit einem Night Fever ähnlichen Aspekt, die also Gebetsabend, die Leute auf der Straße anzusprechen. Das war eher schwierig, weil also, es sind am Abend sehr wenig Leute durchgelaufen. Es ist ein Wohnquartier und die Ministrantin, die die Aufgabe gerne übernommen hat, die Leute anzusprechen, hat gesagt, also es sei jetzt in dieser Stunde viermal die gleiche Person hin und her gelaufen und sie hätte sich jetzt langsam genervt. Sie hat sie beim vierten Mal dann nicht mehr angesprochen. Also ich bin selber noch am Suchen, was dann wirklich gute Möglichkeiten sind. Und vor allem eben auch mit dem Team zusammen zu schauen, was können wir tun.
Ich habe dann gefragt nach den ersten Monaten, ob er da schon Erfahrungen weitere gemacht hat.
Dann gibt es so Gefäße, die jetzt auch nicht gerade heilige Messe sind, wo man Leute ansprechen kann. Ich habe zum Beispiel am Krankensonntag haben wir einen Krankengottesdienst gemacht am Nachmittag, haben geschaut, wie geht das. Es sind sehr viele Leute gekommen und sehr viele Leute waren tief bewegt. Also ich war selber eigentlich erschüttert, wie diese Leute berührt wurden durch diese Möglichkeit, die Krankensalbung zu empfangen. Und das sind sicher so kleine Momente, wo man Leute anspricht. Da sind viele Leute gekommen, die habe ich nie in der Kirche gesehen. So Momente, wo man Leute ansprechen kann. Vielleicht sollte man sich solche Gefäße auch schaffen in der Pfarrei, wo Leute so vielleicht einen Zugang finden.
Wir sehen, er ist also jetzt am Herausfinden, am Hinhören, was alles in dieser Pfarrei jetzt passieren soll. Ich habe ihn gefragt, was ist sein Wunsch jetzt zum Abschluss für die Zeit als Pfarrer der Erlöserpfarrei in Chur?
Vielleicht müssen wir uns auch wieder neu überlegen, was ist eigentlich das Gute, das wir den Leuten bringen können mit dem Glauben. Dass wir nicht nur so im Hamsterrad drehen, sondern uns zwischendurch mal überlegen, was wollen wir eigentlich den Leuten geben, das Evangelium, die Beziehung mit Jesus Christus. Glauben wir wirklich, dass wir dort einen Wert haben, einen Schatz haben? Und wenn die Leute diesen Wert nicht kennenlernen, dass ihnen wirklich auch etwas Wertvolles fehlt in ihrem Leben. Das heißt, wenn ich sage, ich würde mir wünschen, dass die Pfarrei blüht, dass Menschen in die Pfarrei kommen, dann ist das vor allem, weil wir uns ja eigentlich wünschen, dass eben viele Menschen diese Botschaft erfahren können und dass diese Botschaft ein erfülltes, sinnvolles Leben erfahren dürfen und sogar eine Perspektive für ihr Leben über dieses irdische Leben hinaus entwickeln dürfen. Und dann wäre es das natürlich der Wunsch, dass einfach viele Menschen von dieser Botschaft berührt werden können.
Wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute, hoffen, dass er da wirklich segensreich wirken kann und etwas aufblühen kann. Wir geben ihm einen Applaus nach Chur. Ja, der vierte Besuch hat mich wieder in die Zivilisation zurückgebracht, in die Nähe von Zürich. Allein Chur ist auch zivilisiert, ich weiß. Ich bin nämlich an den Stadtrand von Zürich gefahren, ab Durban weiß wohin. Das ist ein Kloster, das er gut kennt, und zwar ins Kloster Fahr. Das Kloster Fahr ist seit sehr langer Zeit, 900 Jahre, ich kann nicht so gut rechnen, aber seit 1130 ein Klosterort für Benediktinerinnen, seither in enger Beziehung mit dem Kloster Einsiedeln. Ihr gehört zusammen. Der Abt ist auch Abt von Fahr, sozusagen. Es ist ein wunderbar gelegenes Kloster an einem Fluss, ich glaube, es ist die Limmat. Und dort haben die Schwestern segensreich gewirkt, die letzten Jahrhunderte. Und in den letzten 70 Jahren, bis 2013, hatten sie ein spezielles Apostolat. Sie hatten nämlich eine Bäuerinnenschule dort. Die wurde aber 2013 nicht etwa aufgrund der fehlenden Nachfrage, sondern aus finanziellen Gründen und auch aufgrund der Altersstruktur des Klosters der Schwestern geschlossen. Hier sehen wir dieses Gebäude, wo die Bäuerinnenschule drin war. Eine Sache ging zu Ende. Die Schwestern wollten aber, und auch das Kloster Einsiedeln, dass an diesem Ort wieder etwas aufblühen kann. Und so ist ein Projekt entstanden und das nennt sich Erfahrbar. Ein christliches, gemeinschaftliches Mehrgenerationenwohnen. Ich habe hier ein Foto mitgebracht vom Logo. Und ich bin kurzerhand dahin gefahren und habe mich getroffen mit der Projektleiterin dieses Projektes, mit Julia Neuenschwander, die übrigens heute hier ist. Sie sitzt da hinten und ihr werdet jetzt aber da vorne dann reden hören. Wir sind das nämlich auch aufnehmen gegangen. Sie ist nicht nur die Leiterin, sie gehört zum Leitungsteam dieses Projektes, sondern sie ist auch eine der Initiatoren. Und ich glaube, wir lassen sie einfach selber reden und kurz vorstellen. Und zwar ganz konkret, wie viele Menschen leben da in diesem Projekt erfahrbar?
Also hier wohnen 45 Menschen, 15 Kinder, darunter 15 Kinder, von einem Neugeborenen bis zur 83-jährigen älteren Frau. Also es sind Pensionierte darunter, es sind Kinder, es sind Eltern, es sind Singles, es sind Einzelpersonen, die bewusst auch Single sind. Paare, alle Lebensumstände. Wir haben auch so wie Quoten für die Generationen, weil uns das wichtig ist, dass es gut durchmischt ist, auch für die Langfristigkeit und dass es nachhaltig bleibt, das Wohnprojekt. Genau. Es leben heute hier, die ganz unterschiedliche Berufe ausüben. Auffallend haben wir viele Menschen aus kirchlichen Berufen, seien es Pfarrer, Diakone, Jugendarbeiter, Katechetinnen. Der Rest, das sind Leute, die eine IV-Anlehre gemacht haben, also auch Inklusion ist uns wichtig, oder Leute mit einer Lehre, handwerklich oder in der Pflege, Lehrpersonen, Leute, die in der Wirtschaft arbeiten, auch Abteilungsleiter im Finanzsektor, auch einen Anwalt haben wir hier und Ärzte. Genau, so das ganze Spektrum, berufliches Spektrum, was natürlich unglaublich wertvoll ist, auch fürs Miteinander, um sich gegenseitig zu unterstützen in unterschiedlichen Lebenslagen und auch für Sozialkapital, dass man einander helfen kann, Beziehungen vermitteln kann und so weiter. Also eigentlich gut abgebildet. Hier sprechen auch Leute 6 unterschiedliche Sprachen.
Und gleich nebenan ist die benediktinische Schwesterngemeinschaft nach wie vor dort, lebt ihr Leben. Und wie gesagt, sozusagen draußen im Garten ist dieses Mehrgenerationenwohnen. Und wir sehen hier ein paar Eindrücke, wo auch die Benediktinerinnen und Bewohnerinnen und Bewohner vom Mehrgenerationenprojekt zu sehen sind. Hier auch noch Eindrücke vom Alltag. Ich habe mir sagen lassen, dass die Kinder gerne helfen, die Schafe der Schwestern innetun, sagen wir auf Schweizerdeutsch am Abend, oder? Oder auch hier, das Miteinander in der Region sieht man, aber es gibt auch profane Sachen im Mehrgenerationenwohnen. Man schaut auch, wenn die Schweizer Fußballnationalmannschaft spielt, und schaut man zu, hoffentlich haben sie gewonnen. Und es wird natürlich auch gelebt da. Unterschiedliche Sachen, aber man könnte sich jetzt fragen, ist das irgendeine Hippie-Kommune oder so, was ihr da veranstaltet?
Nein, ganz bestimmt nicht. Wir haben, jede Einheit hat eine eigene Wohnung. Wir haben Gemeinschaftsräume, wo man mal gemeinsam essen kann, oder Fitnessraum, Bastelraum und so weiter. Aber man kann es sich am ehesten vorstellen wie eine christliche Genossenschaft, wo man jeder seine Wohnung hat, aber man auch Räume hat, die man teilt. Und uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns anlehnen an die benediktinische Spiritualität und das christliche Fundament. Und das ist das, was uns verbindet. Aber es sind hier Leute, die aus ganz unterschiedlichen Kirchen kommen, auch aktiv in diesen Kirchen zu Hause sind und eigentlich so kirchlich auch eingebunden sind.
Wie ist das Projekt Erfahrbar eigentlich entstanden?
Ja, wir waren drei Ehepaare. Zwei davon haben schon gemeinschaftlich gewohnt vorher in der Nähe vom Kloster Pfarr. Und wir haben das eigentlich schon gelebt, wir haben zusammen gewohnt, zusammen gebetet, haben gemerkt, das ist ein Riesenbedürfnis in der Zeit, gemeinschaftlich wohnen, aber auch den Glauben authentisch, eben erfahrbar im Alltag leben. Wir haben auch gemerkt, das hat eine Ausstrahlung auf Leute. Genau. Und so gab es dann eine öffentliche Ausschreibung in der Zeitung, einen Ideenwettbewerb vom Kloster Pfarr einsiedeln. Und da haben wir uns beworben und gemerkt, das ist ideal, die Vision gemeinschaftliches Wohnen, christliche Basis mit dem Benediktinischen zu verbinden, weil da ja unglaublich viel Erfahrung, Tradition eigentlich Wissen besteht, wie man das machen kann über Jahrhunderte, und das sind Schätze, die wir jetzt entdecken.
Das Projekt ist absolut ausgebucht, Sie führen eine riesige Warteliste, ganz viele Menschen wollen irgendwie da, haben Interesse, dort einzuziehen. Ihr scheint einen Nerv unserer Zeit zu treffen. Welcher Nerv ist das genau?
Also wir treffen sicher einen Nerv im Thema Umgang mit Einsamkeit. Also Themen unserer Zeit ist eben, dass viele Leute einsam sind, und zwar nicht nur Ältere, es ist über alle Schichten verteilt, dass auch nicht mehr nachbarschaftlich, familiär unterwegs sein in Großfamilien, das zersplitterte, fragmentierte Leben, das ist eine große Herausforderung unserer Zeit, bewirkt auch viele psychische Erkrankungen und so weiter. Und ich glaube, hier stehen wir in die Lücke und sagen, ja, man kann nachbarschaftlich, gemeinschaftlich zusammenwohnen, ohne dass man zu viel teilt, ohne dass man die ganze Zeit sich verausgaben müsste, sondern einfach mit einer gewissen Offenheit auch da zu sein für den Nachbarn. Ich denke, hier ist das ist eine Antwort, die Kirche auch noch mehr geben könnte, eben Gemeinschaft zu leben. Und das war auch spannend an einer Führung, hat mir eine Frau gesagt, die wohnt hier im Dorf in Unterengstringen. Das ist total inspirierend, wie wir einander helfen, jetzt auch mit einem Chat. Wie zum Beispiel hat eine Frau geschrieben, Hilfe, ich bin gestürzt, eine ältere Frau, die Single ist. Und dann hat 10 Minuten später hat jemand geschrieben, es sind schon viele hier, kommt nicht mehr, wir bringen sie in den Spital. Oder wie man auch jemand dann notfallmäßig ein Bewerbungsgespräch musste und das Velo kaputt war und jemand eingesprungen ist und geholfen hat, das Velo schnell zu flicken. Solche Sachen brauchen wir mehr eigentlich in der Gesellschaft, wieder mehr nicht nur bei sich sein, sondern bei den anderen sein, einen Blick für die anderen haben. Die Frau von Unterengstringen hat gesagt, sie wird das jetzt anreißen in ihrem Villenquartier, dass man doch miteinander auch so einen Chat hat, wo man sich Hilfestellungen bieten kann. Das andere ist, dass ich denke, es ist wichtig, dass die Kirche authentisch lebt, auch sagen kann, ja, es gibt auch schwierige Sachen, aber es ist dieser Glaube an diesen Gott, der uns durchträgt und das eben authentisch ist und im Leben ist. Und ich glaube, da haben wir auch einen Nerv getroffen, den Glauben einfach zu leben.
Sie haben eigene Gebetszeiten entwickelt, auch für die Gemeinschaft, die bei Ihnen ist, aber Sie haben auch Orte, wo Sie mit den Schwestern der Benediktinerin gemeinsam beten. Jetzt diese Nähe zum Kloster, warum zieht das an? Was ist da so spannend daran, im klösterlichen Kontext zu leben?
Die Sehnsucht der Menschen nach Spiritualität ist riesig, und ich merke, in meiner Generation ist leider so, dass viele Leute sich das nicht mehr im christlichen Glauben suchen, sondern überall sonst, in allen möglichen Strömungen, Richtungen, Esoterik, Buddhismus und so weiter. Das macht mich auch sehr traurig. Und ich habe wie gemerkt, auch hier, dass ganz selbstverständlich dazugehört, dass wir beten miteinander, dass es auch nur kurze Gebetszeiten von 20 Minuten sind, dass man da eintauchen kann, auch der Schatz der Stille, den wir hier im Kloster kennenlernen, das ist etwas, was unsere Generation extrem braucht, weil wir ja überflutet sind von Meldungen und Nachrichten. Da habe ich auch gemerkt, dass Leute dann plötzlich interessiert sind, wie geht das mit dieser Stille und wie ist das mit dieser Geborgenheit und diesem Frieden? Und das sind Anknüpfungspunkte, die wir ja auch als Angebote in der Gesellschaft, als Kirche machen könnten.
Sie sind ein generationenübergreifendes Projekt. Warum das? Warum nicht einfach nur junge Leute?
Auch der Aspekt des generationenübergreifenden Wohnens, den wir ganz bewusst in den Statuten haben und das auch pflegen wollen, ist auch etwas, was ein Manko unserer Gesellschaft ist, weil wir nämlich viel zu fragmentiert leben in unseren Bubblen, auch vom Alter her. Und so eigentlich kaum mehr Kontakt haben zu Leuten, die sterben, die älter werden, die vergesslicher werden, aber auch Ältere kaum mehr Kontakt haben zu Neugeborenen, oder? Und da, was ich schon lernen konnte von meiner 83-jährigen Nachbarin, von wie es früher war oder was sie mir für Lebensweisheiten ganz praktisch auch als Mutter mitgeben konnte, das ist grandios und das möchte ich nicht mehr missen. Und diese ältere Frau hat gesagt, früher habe ich allein in einer Eigentumswohnung oder Haus gewohnt und ich war oft alleine, einsam. Und heute bin ich gerne auch alleine in meiner Wohnung, weil ich weiß, dass ich jederzeit mit jemandem sprechen kann. Und das ist genau das, es braucht gar nicht unbedingt immer jemanden, sondern es braucht ein Setting, eine Umgebung, die lebensförderlich ist und die Leute irgendwo eingebunden sind, genau. Auch die Kinder, die spielen, das gibt Leben. Ich weiß auch, die Schwestern genießen das unglaublich, die Kinder, die auf dem Trampolin hüpfen. Eine Schwester musste in den Spital letzthin, da ist die Priorin sie besuchen gegangen, da hat sie gefragt, wie geht's dir? Und dann hat die ältere Schwester gesagt, es ist wie zu Hause, ich höre die Kinder spielen. Genau.
Und hier sehen wir das jüngste Kind, das dort wohnt mit den Schwestern, die sich an diesem Kind erfreuen. Ein Neugeborenes. Es ist ein ökumenisches Projekt. Julia, kannst du uns noch etwas sagen über die Dimension der Ökumene?
Ich glaube, gerade jetzt, wo die 500 Jahre Reformationszeit immer noch am Laufen ist, können wir zurückschauen und sehen, dass 500 Jahre haben wir uns bekriegt, verleumdet, das schlimmste Szenarien hat es gegeben. Und ich glaube, jetzt wäre es dran, die Buchseite, Geschichtsseite umzuschlagen, ein neues Kapitel zu schreiben, ein Kapitel zu schreiben, das zeigt, dass wir Christen miteinander, füreinander, nicht überall einer Meinung sind, nicht alles immer unterstützen müssen, aber füreinander beten können, miteinander unterwegs sein können. Das ist ein tiefer Wunsch von mir und meine Sehnsucht auch. In dem Sinne hat das auch eine kirchliche Bedeutung, diese Einheit zu leben, ohne dass es einen Einheitsbrei gibt. Das ist mir ganz wichtig. Also Leute sollen in ihren Kirchen aktiv sein, unterschiedliche Meinungen, Dogmatik auch vertreten. Aber dieser gemeinsame Glaube, das Glaubensbekenntnis, das verbindet uns. Und das ist auch etwas sehr Starkes, wenn man spürt, dass man miteinander unterwegs sein kann, auch über alle theologischen Grenzen hinweg.
Warum gelingt euer Zusammenleben?
Schwierig zu sagen, was ist der Kern, warum es gelingt. Ich glaube, es ist Gnade und auch Gebet der Schwestern und anderer Leute. Genau. Besonders schön finde ich, wie man sieht, wie die benediktinische Spiritualität, die Schätze dieser langjährigen Tradition, wie die plötzlich fruchtbar werden für uns, für Laien, für Leute, die in der Welt arbeiten, die ganz unterschiedlichen Lebenskontexten unterwegs sind. Und ich merke, dass es auch Mitarbeiter von Firmen immer wieder erstaunt, was ihr wohnt bei einem Kloster, was ihr macht da, ihr betet da mit, ihr lebt so. Das erstaunt, das weckt Interesse, es interessiert. Und das ist etwas, was ich unglaublich wertvoll und schön finde, weil es natürlich dann auch wieder Gesprächsstoff bietet und Möglichkeiten bietet, wie jetzt auch diese Art Spiritualität in der Welt Samen säen kann.
Ganz zum Schluss, Julia, hast du eine Ermutigung an die Leute, die heute im Saal sitzen am Impulstag?
Also meine Ermutigung ist, dass es sich lohnt, sich mit Christen von unterschiedlichen Konfessionen zusammenzutun, idealerweise Stundengebet gemeinsam zu beten, vielleicht lokal, aber überkonfessionell. Für mich ist doch das eigentlich einer der größten Schätze hier beim Kloster Pfarr, diese Entdeckung eigentlich des Stundengebets, des Gebetsrhythmus und auch zu merken, wie es verbindet, wenn wir gemeinsam vor Gott stehen und auch diese Psalmen beten mit der ganzen Welt, die ja weltweit gebetet werden und die die Schwestern vor uns gebetet haben, die die Engel im Himmel beten. Also dass diese ganze Dimension auch ist unglaublich und das kann überall praktiziert werden, auch in Pfarreien, im Alltag, mit Leuten, die sich dafür begeistern lassen.
Vielen Dank, Julia, und ich glaube, wir geben ihr einen Applaus und sie ist sogar hier. Genau. Und wir empfehlen euch, auch mal nach Pfarr zu gehen, sowieso, oder? Ab Turban, weil seit 2 Wochen gibt es auch ein Restaurant dort, wo man einkehren kann. Es ist wieder eröffnet worden, ja, genau. Also, man darf dort vorbeigehen. Das war jetzt eine kurze, kleine Schweizreise mit diesen 4 ganz unterschiedlichen Dimensionen von Wiederaufblühen an anderen Orten. Vielleicht war etwas Inspirierendes für euch dabei, hoffentlich auch Ermutigendes, damit wir auch ein bisschen noch etwas anderes gesehen haben, war das ein Beitrag. Vielen Dank und jetzt übergebe ich an die Moderation. Applaus